SRF 1.
SRF 1 Forum.
Die Mehrheit der Berufstätigen fühlt sich gesund und munter. Aber es gibt auch Leute, die unter ihrem Job leiden. Neue Zahlen tönen alarmierend. In den letzten 5 Jahren ist die Zahl von den Leuten, die sich krank schreiben, 20% gestiegen. Das zeigen Zahlen von der Versicherung Swica. Und besonders auffällig ist dabei, der Anteil der psychischen Erkrankungen hat 35% zugenommen. Und über diese alarmierende Zahl werden wir reden in dieser Stunde. Bei meinem Kollegen Michael Sali.
Wie geht's euch? Gut. Sagt ihr das, weil man das so sagt und er wieder auseinandergeht? Und was würdet ihr sagen, wenn ihr ehrlich wärt? Stress im Job, gestört mit dem Chef vielleicht, würdet ihr am Morgen lieber nicht ins Büro oder Arbeitsplatz? Jeder kennt manchmal jemanden, der das Gefühl kennt, es geht uns alle an. Macht uns die Arbeit zunehmend krank, psychisch krank? Warum ist das so, wenn es so ist? Und was kann man dagegen machen? Reden wir darüber im Forum. Leute da und diskutiert mit, schreibt euch die Telefonnummer auf, die ich jetzt sage, 0848 440 222. 0848 440 222. Das ist die Telefonnummer für zu uns ins Studio. Auch wenn ihr findet, Stress und Druck gehört doch zur Arbeitswelt. Man ist auch immer ein bisschen selber die Schuld vielleicht. Ich lade euch ein für unsere Diskussion und auch online kann man sich melden. Meine Redaktionskollegin Jessica Francis hat da den Überblick, was an Kommentaren schon gegangen ist diese Woche.
Ja, es sind starke Emotionen, die zum Teil zum Ausdruck kommen. Zum Beispiel die Ruth Obrist, die schreibt, eine Wut auf unselige Effizienzsteigerer hätte. Es gibt Leute, die Tipps von sich geben, die sagen, man soll doch einfach mal das Handy abschalten am Wochenende. Und dann gibt es auch Leute, die wirklich ganz emotional sagen, ich merke, ich bin an meinen Grenzen, seelisch und auch körperlich.
Schaffen wir, bis wir krank werden, ist so die Frage, die wir stellen, bis zu dem Burnout, den man davon hat, oder? Depression. Kommentarfeld ist offen auf srf1.ch. Ihr könnt mitdiskutieren, dort auch mitschreiben. Jessica sieht das und bringt das in die Sendung ein. Und das Telefon 0848 440 222 für eure Meinungen und Geschichten. Und da haben meine zwei Gäste heute Abend im Studio ein offenes Ohr. Und zum einen ist das Daniela Lützelschwab vom Schweizerischen Arbeitgeberverband. Die vertreten 90 Verbände von Unternehmen, die total 2 Millionen Angestellte beschäftigen. Also das ist eine recht grosse Zahl, wo ihr da drüber blicken könnt. Frau Lützelschwab, kommen die Sorgen von diesen Angestellten bis zu euch auch in die Geschäftsleitung?
Also die Sorgen, die kommen sicherlich in die Geschäftsleitungen rauf. Einerseits, weil man es natürlich konkret merkt, dass Leute vielleicht einmal ausfallen, dass andere Kollegen vielleicht einspringen und dann das Thema natürlich aufkommt im Unternehmen, dass Überbrückungen dann wiederum andere könnten belasten oder dass man mindestens darüber diskutiert, wo ist denn die Person, was ist ja los, oder man weiss etwas. Und das ist sicher dann noch das Bessere. Man hat ein bisschen minimale Informationen im Unternehmen innen und kann unter Kollegen auch nachvollziehen, was da läuft. Also es kommt an.
Es kommt ab beim Verband oder hat er jetzt von eurem Unternehmen, vom Arbeitgeberverband, von der Geschäftsstelle geredet?
Also es kommt sowohl im Verband an, weil uns natürlich das Thema genau gleich betrifft wie ein anderes Unternehmen, ob es jetzt gross oder klein ist. Wir hören es aber auch in den Unternehmungen, in den Branchen, weil das Thema der Absenzen, der Arbeitsunfähigkeit ist eins der vielen Themen, die in den Unternehmen drin ist. Also es kommt wirklich an.
Kennt ihr selber das Gefühl, im Job an Grenzen zu stossen, Frau Lützelschwab?
Das kenne ich durchaus auch. Also, dass wenn ich eine Aufgabe habe, die am Anfang vielleicht für mich auch nicht so einfach zu überblicken ist und ich mich dann manchmal für den frage, wie packe ich das an oder der Zeitdruck vielleicht gross ist. Und auch dann kann es bei mir genau gleich einmal gehen, dass ich froh bin, wenn ich dann angefangen habe, wenn ich es langsam überblicke, wenn ich Unterstützung kriege, Hilfe kriege, vielleicht auch noch jemand anderes etwas übernimmt. Das geht mir auch so.
Ohnmacht?
Ohnmacht, vielleicht weniger Ohnmacht, wäre dann sicher der Fall, wenn ich das Gefühl hätte, man hört mich nicht, man hört nicht auf mich. Und spätestens dann ist es sicherlich richtig, dass ein Arbeitgeber eben anhört, weil Ohnmacht ist kein gutes Zeichen.
Und da seid ihr ein Vorbild, weil ihr beim Arbeitgeberverband tätig seid und eigentlich auch die Thematik bei euch auf die Agenda geschrieben habt, wie ihr mit dem umgeht. Über diese Fragen werden wir reden. Daniela Lützelschwab ist Gast im Forum. Zum anderen am Tisch, er ist Gabriel Fischer von Travail Suisse. Ihr seid der Dachverband von 10 Arbeitnehmerverbänden. Ihr setzt euch ein für die Anliegen der Angestellten Travail Suisse. Habt ihr, Herr Fischer, selber auch schon mal davon profitiert, dass jemand für euch gekämpft hat für so Anliegen?
Ja, natürlich. Wir haben ja bei uns eine Arbeitnehmervertretung, die unsere eigenen Interessen natürlich wahrnimmt gegenüber unserem Arbeitgeber. Das ist quasi Analogie, das, was wir machen. Für andere Leute wird auch für uns gemacht im Betrieb. Das ist so.
Wie hättet ihr davon profitieren können?
Ja, da geht es dann effektiv um konkrete Fragen. Wie ist das Pausenreglement zum Beispiel? Oder auch, wie haben wir mit Spesen umzugehen? Das sind im ersten Moment Details, aber das ist das, was schlussendlich auch zu einem guten Klima beiträgt. Wie werden Themen, Ressourcen neu verteilt? Also wie bekommt man Unterstützung bei schwierigen Aufgaben? Das, solche Fragen werden dort diskutiert.
Überstunden, Bürokonflikt oder so, das kommt ja auch häufig vor, hört man immer wieder, wenn es die Leute so an die Grenzen bringt. Mit wem redet ihr, wenn es euch mal zu viel wird?
Ja, wir haben das Glück, dass wir eine relativ flache Hierarchie haben. Dort drinnen eine Geschäftsleitung, wo wir ein sehr grosses Vertrauensverhältnis haben. Also in dem Sinne mit meinen Vorgesetzten, mit meinem Vorgesetzten sehr ein gutes Vertrauensverhältnis. Und das ist einfach sehr entscheidend.
Mhm. Wir werden das miteinander austauschen im Forum auf SRF1, wo ihr Hörerinnen und Hörer könnt eure Geschichte erzählen, eure Geschichte einbringen. 0848 440 222. Ist die Telefonnummer. Ich habe den Nachmittag mit einem Hörer von SRF 1 geredet. Er ist aus dem Tessin, der Christian, nennen wir ihn. Er hat eine lange Krankheitsgeschichte, eine psychische Erkrankung. Er hatte ein Burnout und irgendwann ist eben der Moment gekommen, wo es einfach nicht mehr gegangen ist, wie er mir erzählt hat, und wir hören ihm zu.
Ja, das ist ziemlich genau im November 2009 gewesen. Da bin ich heimgefahren und während dieser Heimfahrt im Auto hat es wie ein Schalter umgelegt. Ich war schlagartig sehr aufgegeben, habe innere Anspannung gespürt und bin eigentlich innerhalb von kurzer Zeit ist mir klar gewesen, irgendwie ist etwas passiert, wo nicht mehr gut ist. Ich habe dann auch sehr, sehr schlecht geschlafen. Die innere Anspannung hat eigentlich nie mehr richtig aufgehört. Und wenn ich dann verwacht bin, mitten in der Nacht, nach vielleicht 2 Stunden Schlaf, 3 Stunden Schlaf, ist es mir eigentlich schwer gefallen, bis sogar unmöglich gewesen, wieder einzuschlafen, weil Gedanken sich immer im Kreis gedreht haben. Wie, wo, was, wie weiter.
Hat mich das gestresst?
Das war ein enormer Stress gewesen und ich habe aber glücklicherweise auch gewusst, ich brauche fremde Hilfe und habe die auch relativ schnell angefangen zu suchen mit Unterstützung von meiner Frau.
Warum ist das passiert, Christian?
Also ich bin in eine neue Firma gekommen und die Stelle, wo ich dort rein hatte und auch heute noch rein habe, ist dort zumal neu gewesen und ich habe mich probiert zu beweisen und vor allem durch Einsatz die Leute dort zu überzeugen von meinen Fähigkeiten.
Ohne Erfolg oder mit nicht dem Erfolg, den ihr euch gewünscht habt?
Sicher nicht mit dem Erfolg, wenn ich mit ehrlich sein, aus meiner Sicht mit gar keinem Erfolg. Im Gegenteil, es ist nicht anerkannt worden, es ist eher sogar noch klein gemacht worden.
Ihr habt gesagt, ihr habt psychologische Betreuung in Anspruch genommen und habt weitergearbeitet?
Ich habe eigentlich weitergearbeitet, 100%, weil ich das Gefühl hatte, abwarten mit entsprechende Unterstützung kommt das schon wieder. Und ich muss eigentlich sagen, es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis eine gewisse Erholung da war. Schlussendlich nach 3,5 Jahren habe ich dann auch angefangen, Medikamente zu nehmen. Das hat schlussendlich auch etwas geholfen.
Die sind jetzt wieder länger krankgeschrieben gewesen, also hat die Krankheit jetzt doch wieder überhand genommen. Was ist da passiert an dieser Arbeitsstelle jetzt in den letzten Jahren?
Es ist so, dass unsere Firma übernommen worden ist und die ganze Firma umstrukturiert worden ist. Zusätzlich hat es auch ganz klare Vorgaben gegeben, punkto Einsparungen. Und gleichzeitig hat es auch Personalstopp gegeben. Und anstatt, wie es früher war, dass wir die Arbeiten, die wir zu bieten hatten, haben können ausbalancieren, hat das eigentlich alles nachher auf mir gelastet.
Also Lasten heisst, der Druck hat sehr stark zugenommen und hat euch auch wieder zugesetzt?
Schlussendlich, nach einem Jahr, wo ich das gemacht habe, habe ich eigentlich die ähnliche Symptome wieder gespürt, auch wenn nicht so stark wie an und dazumal vor 8 Jahren. Und das hat sich geäussert in sehr schlechtem Schlaf, Magenbrennen, innere Anspannung, zum Teil auch gewisse Gereiztheit. Und ich habe dann auf das aber mit dieser Vorkenntnis in dem Sinn, wo ich hatte, probiert, mit meinem Vorgesetzten das Gespräch zu suchen und ihm zu erklären, dass ich überlastet bin.
Ihr konntet euch dann zurückziehen, seid krankgeschrieben gewesen. Wie geht es jetzt weiter mit euch?
Jetzt im Moment bin ich seit einer Woche zu Hause. Es geht mir ein recht Stück besser. Und wird jetzt auf einem sehr kleinen Pensum, wir reden hier von 2,5 Tagen in der Woche, Anfang Mai wieder langsam in den Arbeitsprozess einsteigen.
Das ist die ausführliche Geschichte vom Hörer Christian, die wir gehört haben. Ich gebe hier jetzt in die Runde zum Gabriel Fischer von Travail Suisse, der Arbeitnehmer Perspektive vertritt. Wenn ihr jetzt so die Geschichte hört, auch den Verlauf von dem Hörer, was geht euch durch den Kopf?
Es ist bedrückend. Also ich denke, es ist eine bedrückende Geschichte, die wir da gehört haben. Es ist eine vielfältige Geschichte. Man merkt, das geht weit über das Mass von ein bisschen gestresst sein, ein bisschen belastet sein aus. Das ist tatsächlich eine medizinische Analyse, die dann notwendig ist. Man hört auch gute Sachen drin, eben, das wird probiert, langsam wieder einzusteigen. Also es gibt irgendwie eine gewisse Begleitung, ist offensichtlich da. Es war von professioneller Hilfe zerdreht, die er erfahren konnte. Also ein paar Sachen sind sicherlich richtig gelaufen. Irgendwo ist aber wahrscheinlich auch etwas falsch gelaufen, dass es so weit ist gekommen. Und an dieser Ursache irgendwo muss man schon noch ein bisschen weiter überlegen, forschen, darüber nachdenken und diskutieren.
Daniela Lützelschwab, was ist aus eurer Sicht, ist etwas falsch gegangen? Was hat ihr das Gefühl?
Gut, es ist offensichtlich, dass etwas falsch gegangen ist, wenn eine Person so leidet, so krank ist, dass er selber merkt, er muss jetzt hier einen Stopp ziehen, er muss auf den Arbeitgeber zugehen. Dann ist offensichtlich, hat man es nicht gesehen. Er hat vielleicht möglicherweise, durch das er sich, und das hat er ja vorher gesagt, er hat, obwohl er gemerkt hat, es geht ihm nicht gut, hat er noch selber den Anspruch an sich gehabt. Vielleicht auch, weil er ein bisschen Befürchtung hatte, am Arbeitsplatz würde man es nicht verstehen, aber er hat weitergeschafft. Und ich meine, das ist schon sicher auch eine Frage, die man muss stellen, wieso hat er die Befürchtung gehabt. Weil auf der anderen Seite wahrscheinlich ja auch irgendwo die anderen gemerkt haben, dass es ihm nicht so gut geht, die Leistung nicht so gut war. Also irgendwie scheint es mir, oder mindestens ist es jetzt nicht klar rausgekommen, wie die Kommunikation gelaufen ist im Unternehmen, außer dass er mit dem Vorgesetzten geredet hat. Aber die Erwartungshaltung wäre sicher, dass man die Themen natürlich früher anspricht, weil ein Arbeitgeber hat kein Interesse, dass ein Mitarbeiter krank ist, dass er so lange ausfällt, dass man umstellen muss. Also da kann kein Arbeitgeber ein Interesse haben. Allenfalls merkt er es nicht und unterstützt nicht richtig. Aber ein Interesse kann er nicht haben.
Ist das etwas, so viel passiert, Herr Fischer?
In dieser Dimension zum Glück nicht. Es ist aber etwas, und das haben ja Zahlen, die der eingangs zitiert hat, zeigt etwas, was vielleicht zunehmend ist. Oder? Also wir stellen schon fest, die psychischen Belastungen, Stresssymptome bis hin zu Burnout ist etwas, was zunehmend ist in der Arbeitswelt. Man kann immer noch fragen, ist in jedem Fall immer die Arbeit, die der Auslöser ist, aber einfach rein durch das, dass die Arbeit einfach einen relativ grossen Teil von unserem Leben ausmacht, ist sicher ein Zusammenhang gegeben. Es ist etwas, was zunehmend ist, stellen wir fest bei unseren Mitgliedern.
Wir haben einen Kommentar online, Jessica Francis.
Ja, der Matthias Zberger, er sagt, er höre von Freunden, die bei Banken arbeiten, dass Leute auch gar nicht sich getrauen, um sich krank zu schreiben zu lassen. Also er schreibt, der Arzt sollte den Mitarbeiter gar nicht krank schreiben, sonst ist der Mitarbeiter weg.
Frau Lützow-Schwab, harte Bandage.
Harte Bandage, und das ist sicher auch berechtigt, dass man das hinterfragt. Weil auf der einen Seite, eben wie gesagt, ein Mitarbeiter, der krank ist, oder eine Kultur zu haben, wo Mitarbeitende wissen, sie dürfen nicht krank sein, also das ist sicherlich eine Situation, die schwierig ist und die sich auch wird auswirken im Unternehmen und sicherlich nicht in einer sehr guten Zusammenarbeit. Aber der Herr Fischer hat vorher gesagt, es ist wahrscheinlich auch Teil halt von unserer Haltung heute. Wir haben sehr hohe Anforderungen an uns. Das sind so die typischen Beispiele von jemandem, der vielleicht auch eine Kaderposition will einnehmen und es dann eben sich auch nicht eingesteht, dass man Schwäche will zeigen. Und ich glaube eben auch dort, insbesondere bei so psychischen Themen, ist es für den Arbeitgeber, der ja kein Arzt ist, oder auch für Kollegen im Team, die auch vielleicht am Anfang nicht verstehen, will jetzt der Kollege nicht, hilft er einfach vielleicht nicht so viel, wie die anderen würden erwarten, ist es extrem wichtig, dass man natürlich in geeigneter Form relativ schnell mal anspricht, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dass man eben keine Lust hat, mit den Kollegen zu reden und sich wegen dem absondert, sondern dass man sich nicht wohlfühlt. Oder dass man, wenn man vielleicht auch viel mehr Fehler macht, viel unkonzentrierter ist, dass das nicht ist, weil man nicht will, sondern dass man nicht kann.
Aber in der Online-Kommentar hat es suggeriert, dass man irgendwie nicht das Klima hat, um etwas zu sagen. Wem sein Fehler ist das?
Ja, das ist natürlich eine Kulturfrage vom Unternehmen. Das ist natürlich eine Frage, die der Arbeitgeber in erster Linie gefordert ist, so ein Klima zu schaffen, dass man eben auch über in dem Sinn Schwächen, wenn man das so auslegen will. Und so wird es halt leider vielfach ausgelegt. Man kann reden, auch ein offenes Ohr findet. Und ich denke, man hat es auch beim Eingang bei dem Zuhörer ja relativ gut gehört. Er sagt, Auslöser sind zweimal Situationen, wenn ich es richtig gehört habe, das eine Mal, als er neu in einen Beruf kam und sich das Gefühl hatte, er müsse sich jetzt speziell beweisen. Das ist natürlich eine Situation, wo man neu dazukommt und quasi seine Leistung bringen muss. Und das zweite Mal, wenn ich es richtig erinnere, ist dort, wo er gesagt hat, wir sind übernommen worden, hat eine Reorganisation gegeben. Und das sind genau solche Brüche, wo es eben dann entscheidend wird. Und dann ist es halt schwierig, dann ist es oftmals so, dass man mit in dem Sinn vermeintlich Schwäche zeigen, zu einem Low-Performer abgestempelt wird. Und das ist etwas, wo man nur mit dem Klima, mit der Kultur schlussendlich vom Unternehmen korrigieren kann.
Da die Arbeitgeber über die Bücher. Frau Lützow-Schwab.
Also wenn man dann natürlich sagt, der Arbeitgeber, dann muss man sich schon auch vor Augen halten, das ist ein Team, das sind andere Kollegen, die in dem Moment auch der Arbeitgeber sind. Das ist sicher auch der Vorgesetzte, das ist klar. Aber ich glaube trotz allem, insbesondere eben bei diesen Themen, wo man wirklich muss sagen, es ist wichtig, dass man es anspricht. Ich mache ein anderes Beispiel. Wenn Sie einen Mitarbeiter haben, der einen gebrochenen Arm hat, dann werden die Leute nicht fragen, wieso schreibt er nicht mit dem gebrochenen Arm? Weil das ist sichtbar, dass das nicht geht. Aber bei diesen Themen, von diesen psychischen Belastungen, die so langsam anfangen, oder der Druck, dort ist es natürlich schon wichtig, dass der Mitarbeitende das anspricht. Ich verstehe es, dass man sich zum Teil überlegt, wer spreche ich darauf an? Aber auf der anderen Seite zu hoffen, dass die anderen es merken und über die Kultur dann vielleicht irgendjemand sagt, du sag mir einmal, wieso kommst du immer so spät? In einem Unternehmen ist das so, in anderen Unternehmen hat man aber vielleicht auch Hemmungen. Und sagt sich, man darf ja gar nicht alles fragen. Vielleicht weiss man auch, dass vielleicht privat noch etwas nicht gut ist und haltet sich ein bisschen zurück, anstatt einfach so zu fragen, hast du Probleme mit der Scheidung oder so. Und dann braucht es halt auch ein bisschen so den Anstoß der Mitarbeiter, dass es ein Signal gibt, ich habe ein Problem, ich bin bereit zu reden.
Ja, Gabriel Fischer von Travail Suisse.
Ich würde gerne etwas ergänzen drauf. Und zwar, es ist natürlich ein bisschen einfach gemacht, wenn man jetzt die Verantwortung hier wieder zurück zum Arbeitnehmer schickt. Es ist, um ein konkretes Beispiel zu sagen, oder man muss natürlich Strukturen schaffen im Unternehmen, wo das auch Platz hat. Da sind wir dann relativ schnell meiner Meinung nach, zum Beispiel beim Thema Mitarbeitergespräch. Ein jährliches Gespräch, wo man mit dem Vorgesetzten zusammenhockt, wo das in einem geschützten Rahmen ist, wo vielleicht genau solche Sachen können angesprochen werden. Wie sieht es aus mit Ihrer Belastungssituation? Wie sieht es aus mit der Überlastung? Zeitsituationen anschauen. Wenn wir eine neuere Studie anschauen, wo wir Leute befragt haben, wie schätzt ihr die Qualität von Mitarbeitergesprächen? Da sagt fast die Hälfte der Arbeitnehmenden, sagt entweder wir haben gar keins oder es ist nicht konstruktiv und hilfreich. Also es ist mehr oder weniger ein Disziplinierungsinstrument, wo man vielleicht alles vor Augen geführt bekommt, was man nicht gut hat gemacht, aber sicher nicht in so einem Verhältnis, ein Vertrauensverhältnis, wo man dann tatsächlich auch wagt, ich sage, aus sich rauszukommen und vielleicht eben zu einer Schwäche, vermeintlichen Schwäche, auch zu stehen und sagen, ich brauche hier tatsächlich noch mehr Hilfe. Also man kann das sicher nicht einfach nur dem Arbeitnehmer wieder die Verantwortung zuschieben.
Ist das eine Schwäche von dieser Sozialpartnerschaft?
Also es ist in erster Linie auch nicht die Frage von Verantwortung, sondern der Punkt ist eigentlich mehr gewesen, man sollte einfach dort, wo das Gegenüber nicht versteht, dass es jetzt um ein gesundheitliches Problem geht, irgendein Anzeichen geben. Eine Schwäche? Nein, ich glaube nicht, dass es zwingend eine Schwäche ist. Es ist eben, wir haben das am Anfang schon gesagt, wir verbringen sehr viel Zeit am Arbeitsplatz, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, die Kollegen. Man kennt sich eigentlich relativ gut, man weiss etwas und weiss nichts. Aber in diesem Umfeld würde ich jetzt sagen, ist es wirklich wichtig, dass man eben die Informationen auch gibt, dass das Gegenüber eben versteht, was mit einem los ist. Und wie gesagt, das ist eine Frage von der Verantwortung, aber wenn es jetzt eben nicht um so sichtbare Probleme geht und am Anfang man einfach merkt, ja, er ist aggressiver als sonst, aber das könnte ja auch etwas anderes sein und man fragt jetzt nicht jeden Tag, wieso bist du eigentlich so aggressiv? Man schaut vielleicht auch noch zu oder glaubt, ein bisschen Verständnis zu zeigen und fragt vielleicht wegen dem nicht, dass es dort einfach auch einen Anstoss braucht.
Das ist das Forum auf SRF1. Wir reden über die Frage, macht die Arbeit uns krank? Ist der Job so, dass wir irgendwie müssen um unsere Gesundheit fürchten? Ihr könnt uns telefonieren 0848 440 222 0848 440 222 und uns eure Meinung oder eure Geschichte mitteilen, ihnen telefonieren ins Studio hier vom Forum von SRF1. Ein Kommentar ist auch reingekommen auf unserer Online-Seite srf1.ch. Jessica.
Ja, das Vertrauensverhältnis, das wird in einzelnen Voten wird das thematisiert und zwar in relativ scharfem Ton. Ruth Oberst zum Beispiel schreibt, die wenigsten Firmen haben ein Gewissen, sie funktionieren nach dem Prinzip Raubtier. Oder ein anderer Hörer beschreibt, das Konkurrenzverhältnis, wo in seiner Firma zumindest vorhanden ist und zwar gar nicht aus bösem Willen. Er schreibt, wenn Junge kommen, frisch ab dem Bachelor, wo günstiger sind, dann fühle ich mich bedroht, dann möchte ich mich behaupten und das setzt Druck auf.
Also das Klima von der Angst im Betrieb, Gabriel Fischer.
Ich würde es nicht pauschalisieren. Es muss sicherlich geben und es muss sicherlich, wenn es so ist, tatsächlich ein starker Stressfaktor sein, wo psychische Beeinträchtigungen, gesundheitliche Probleme nach sich ziehen kann. Aber ich denke, auch dort ist wieder die Frage, wie lebt man es vor schlussendlich? Also was ist für eine Kultur da? Ich meine, an vielen Orten wird natürlich bewusst auch der Wettbewerb zwischen den Arbeitnehmenden noch angeheizt. Also indem man Benchmarks macht zwischen den einzelnen Arbeitnehmenden, werden solche Sachen irgendwie noch angeheizt. Und das sind schon Entwicklungen, die wir vermehrt feststellen. Und das ist aus unserer Sicht natürlich kontraproduktiv.
Wettbewerbssituation innerhalb des Betriebs, irgendwie muss das sein? Ist das förderlich auch für die Produktion, für die Qualität, Frau Lutherschwab?
Wettbewerb innerhalb eines Betriebs zwischen den Mitarbeitenden ist etwas, was es wahrscheinlich überall gibt. Wir haben verschiedene Positionen, wir haben verschiedene Ziele. Ich sage jetzt auch aus Arbeitnehmersicht, wo ich ja am Schluss dann irgendwo auch bin, ob ich jetzt beim Arbeitgeberverband arbeite oder nicht. Man misst sich selber und von dem her ist bis zu einem gewissen Grad ist das wahrscheinlich jetzt auch etwas, was der Arbeitgeber, also wenn er jetzt ane würde gehen, würde ich sagen, konkurriert euch nicht gegenseitig, weil ihr sind jetzt alle gesetzt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht realistisch. Also das glaube ich, das ist etwas, wo der eine hat es mehr und der andere macht es weniger. Und darum bin ich schon auch einverstanden, dass es eine Sache ist von der Kultur. Und ich meine, man kann sicherlich als Arbeitgeber im rechten Moment auch mal Sicherheit geben. Und insbesondere, wenn man merkt, eine Person wird offensichtlich verunsichert, wenn jemand Neues kommt, fühlt sich da gerade irgendwie unter Druck, reagiert vielleicht auch. Eben, ich sehe es, oder? Und wenn ich es dann sehe, dass ich dann natürlich schon auch, indem dass ich ihm vielleicht sage, du musst jetzt nicht meinen, du bist jetzt auf der Abschussliste, weil jetzt ein neuer Mitarbeiter da ist. Also mit Informationen kann ich sicher Sicherheit schaffen und in dem Sinn ist es sicher richtig, dass man die Sicherheit auch gibt.
Warum kommen Arbeitstätige an ihre Grenzen? Was ist der Auslöser? Über das reden wir im Forum jetzt auch, in der noch nächsten halben Stunde, wo ihr heute telefonieren und mit uns über das diskutieren. Das habe ich aber auch jemanden gefragt, der sich mit dieser Thematik beschäftigt, der Niklas Bär von Psychiatrie Basel-Land. Er ist Psychologe und leitet die Fachstelle Rehabilitation. Und ich habe ihn gefragt, warum? Vielleicht muss ich da jetzt meine Kollegin Regi Sager kurz anschauen. Warum kommen Arbeitstätige an ihre Grenzen?
Ich würde sagen, es gibt ein paar typische Verläufe oder Situationen, die dann sehr schwierig und belastend sein können. Das eine ist, wenn es Spannungen gibt unter den Arbeitskollegen oder auch mit dem Chef, wenn es zu Konflikt kommt am Arbeitsplatz, wenn Beziehungen bei der Arbeit belastet sind. Das ist etwas, was natürlich dann sehr schwierig ist, dann häufig auch eskaliert. Und wenn die Leute schon angeschlagen sind, dann wirklich auch eine richtige Krise kann machen. Das andere, was häufig ist, ist, wenn Leute schon länger gewisse Belastungen und Probleme gehabt haben, aber irgendwie einen Arbeitsplatz gehabt haben, wo sie einigermaßen gut haben können funktionieren. Und dann gibt's irgendeine Veränderung. Vielleicht gibt's einen neuen Chef, vielleicht einen jungen Chef, der plötzlich mehr verlangt oder etwas anderes verlangt. Oder es gibt eine Aufgabenveränderung und dann es zu Überforderung kommt und dann sind es vielleicht Leute, die nicht so flexibel sind, nicht so anpassungsfähig. Und dann kommen sie in Stress- und Überforderungssituationen und werden dann nicht selten am Schluss auch krank geschrieben.
Gibt's etwas, das mit dem Druck am Arbeitsplatz zusammenhängt?
Ja, der Druck spielt natürlich immer eine Rolle, wobei es kommt dann halt auch immer darauf an, es werden ja nie alle krank. Aber wenn jemand dann halt die nötigen Fähigkeiten, Ressourcen nicht mitbringt, dann kommt es eben zu Überforderungssituationen. Man muss einfach sich bewusst sein, dass praktisch alle psychisch Erkrankten sehr früh anfangen. Also, 3/4 von allen psychischen Krankheiten fangen vor dem 25. Altersjahr an. Und die meisten Leute arbeiten dann über Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte, nachdem sie eigentlich schon das erste Mal psychisch krank geworden sind. Von dem her bin ich eben ein bisschen zurückhaltend zu sagen, es ist einfach der Arbeitsplatz, wo die Leute psychisch krank macht. Normalerweise sind es verschiedene Faktoren, die zusammenkommen, damit dann jemand wirklich am Arbeitsplatz oder weg der Arbeit krank wird.
Das sagt der Niklas Bär von Psychiatrie Basel-Land. Es sind also verschiedene Faktoren, das haben wir gehört, die zusammenwirken. Aber etwas haben wir so ein bisschen das Gefühl gehabt, es ist eine belastende Situation im Unternehmen. Das kann dazu führen, dass es so ein bisschen wie mir persönlich nachher auch betrifft. Ich möchte Gabriel Fischer fragen von Travail Suisse, was macht ihr für eine Beobachtung? Der Wind, ist der jetzt ein bisschen kühler geworden in den letzten Jahren in Bezug auf so ein bisschen den Druck, der zunimmt? Ist dort etwas passiert? Bevor wir dann zu einem Hörer gehen, wo wir jetzt gerade haben können aufschalten, möchte ich gerne das noch schnell ein bisschen mit euch besprechen.
Ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen, dass der Wind kühler ist worden, aber ich würde es auf jeden Fall unterstützen oder bestätigen, dass man feststellt, der Druck nimmt zu. Der Druck nimmt zu, dass wir mehr Leistung muss bringen, dass man das Gefühl hat, man muss mehr Leistung bringen, dass man eine verdichtetere Arbeit hat, also dass man parallel mehrere Projekte muss schaffen, dass man an den Zielen gemessen wird von letztem Jahr, aber mit einem Zuschlag auf das Jahr und so weiter, also quasi ein stärkerer Leistungsdruck in der Arbeit drin ist. Das muss nicht zwingend bis zu einer gesundheitlichen negativen Komponente führen, aber es führt auf jeden Fall dazu, dass mehr Stress, mehr Druck gekommen ist. Und das wirkt sich aus im Arbeitsleben, das wirkt sich aber vielleicht auch aus im Privatleben, im Familienleben und so weiter.
Warum passiert das, Daniela Lützer-Schwab vom Arbeitgeberverband?
Also gut, wenn wir uns vor Augen halten, dass wir jetzt verschiedenste Unternehmen gehabt haben, die noch unter einem starken Franken gelitten haben. Das Thema ist ja breit diskutiert worden oder dann auch die Situation der Banken. Es sind natürlich viele Unternehmen, die jetzt insbesondere in den letzten Jahren selber stark unter Druck waren, auf ihre Kosten haben müssen schauen, vielleicht auch im einzelnen Unternehmen der Arbeitsplatz grundsätzlich nicht mehr so sicher war, weil man einfach wirklich immer wieder mal hinterfragen musste, ist man noch konkurrenzfähig. Und das natürlich auch die Situationen, die sich jetzt vielleicht im Moment wieder bessert haben. Wir haben überall wieder gute Signale. Wir lesen alle in den Zeitungen, es geht in den meisten Branchen wieder besser. Und das bekomme ich natürlich mit, wenn ich die Zeitung lese. Ich bekomme es aber auch mit, wenn ich im Unternehmen bin. Ich merke vielleicht, weil ich gerade in der Produktion bin, dass natürlich nicht die Aufträge reinkommen. Und dass der Druck, der auf den Unternehmen lastet, dass der abgegeben wird oder auch selber abkommt zu den Mitarbeitenden. Das ist ja klar, weil die Mitarbeitenden, die sind ein Teil vom Unternehmen und die merken, wenn es im Unternehmen, wenn es Druck gibt, haben sie es auch. Und dort ist vielleicht auch noch ein Element drin, wo dann vielleicht eben auch wieder so ein bisschen der Konkurrenzdruck beim Einzelnen erhöht, dass wenn man Angst hat ums Unternehmen, um den eigenen Arbeitsplatz, dann steigt vielleicht bei einem selber natürlich dann eben auch der Reflex, dass ich umso mehr will zeigen, dass es dann mich nicht trifft. Und das spürt man sicher.
Ich möchte jetzt schnell zu einem Hörer gehen, der uns telefoniert hat. Ich begrüße den Paul Furger aus Eschenbach, Kanton Luzern. Guten Abend, Herr Furger.
Guten Abend.
Ihr sagt, es läuft alles über die Chefs eigentlich. Wie man zum Beispiel auch ein bisschen Druck kann abfedern, gerade wenn es wirtschaftlich schwierigere Zeiten sind.
Ich komme gerade von einem längeren Coaching. Und ich mache sehr viel Coaching und Burnout-Beratungen. Und ich stelle einfach fest, dass die Ansprüche als Kader wesentlich höher geworden sind, weil differenzierter geworden sind. Durch die Situationen, die man jetzt vorher geschildert hat. Und der Mensch hat nicht mehr die Tragkraft, die er hatte. Und das ist eine Herausforderung als Kader, dass man sich eben sich selber hinterfragt, dass man sich selber überlegt und sich bewusst ist, was ich für eine Wirkung habe. Und da stelle ich fest, da ist ein Riesenmann gekommen. Ich tue es nicht verallgemeinern, aber ich stelle einfach fest und immer wieder, dass da ein grosses Thema ist, wo ich mir wünschte, dass man Kaderleute noch viel mehr in diesen Bereichen schulen würde. Ich sage das nicht, weil ich Coaching mache, sondern weil ich der Mensch mir ein Anliegen ist. Und wenn man nachher noch weitergeht, ein bisschen weiter schaut, woher kommt der Druck, dann können wir zu Erich Fromm gehen, der das wunderbare Bücher wird, haben oder sein. Und dann sehen wir, dass ja unsere Gesellschaft, in der ganzen Situation momentan ganz stark auf der Haben-Seite ist. Und Haben, die Seite, die löst einfach Angst aus.
Merci vielmals. Ja, Herr Furger, wir probieren das mal noch in die Runde reinzugeben zum Herrn Fischer. Also, die Chefs sind unter hohem Anspruch und können es nicht unbedingt einlösen.
Das ist etwas, was wir auch beobachten. Wieder, es gibt hervorragende Chefs mit wahnsinnig viel Sozialkompetenz, nicht wegzudiskutieren, aber wir stellen auch fest, es gibt da zum Teil tatsächlich Defizite. Defizitorte am ehesten drin, was die Vorbildfunktion angeht, das zeigt sich dann fast alles. Oder reden wir von flexiblen Arbeitszeiten. Flexible Arbeitszeiten heisst auch, flexibel mal nicht da sein. Also Missverständnis davon zumindest. Ich habe noch selten einen Chef gesehen, der mal flexibel nicht da ist. Oder es geht, es zieht sich weiter. Ich kann kleine Details aufzählen, dass man dann vielleicht nicht E-Mails mitten in der Nacht verschicken sollte, dass man nicht E-Mails am Sonntag noch schicken sollte, weil das sind einfach Vorbildfunktionen, die man wahrnimmt. Etwas, was wir vorher schon angesprochen haben, ist, wie erkenne ich das? Also wie schaffe ich Rahmen, dass ich erkennen kann, wenn ein Mitarbeiter von mir überfordert ist oder an eine Überforderung herkommt, an eine Belastung herkommt. Das sind schon Sachen, wo man stärker, wahrscheinlich in der Führungsausbildung noch stärker dürfte betonen. Ja.
Investiert ihr vom Arbeitgeberverband in die Führungsausbildung? Ist das ein Problem, das ihr auch wahrnehmt?
Also jetzt speziell vom Arbeitgeberverband haben wir ja das Patronat von der Stiftung Compasso. Compasso ist eigentlich ein Instrument, wo den Arbeitgeber eben ein Hilfsmittel sollte sein. Also man gibt Checklisten, aber man spricht eben auch Themen an, die so eben typisch und wichtig sind im Zusammenhang jetzt auch mit dem Thema von diesen kranken Mitarbeitenden. Und dort ist auch das Thema von der Führung drin. Also das ist sicherlich so, dass in der Führung dort zum Teil Aufgaben gestellt werden für die betreffenden Leute, die sie vielleicht eben nicht so erlernt haben. Sie sind vielleicht aus der Linie gekommen, haben kurzfristig Karriere gemacht, sind jetzt Führungsperson geworden, kennen natürlich ihre eigentliche Aufgabe und das, was jetzt ihre Mitarbeitenden machen, kennen sie sehr gut. Aber in der Führung müssen sie auch noch zuerst dazulernen. Und dort ist es sicherlich wichtig, dass man Kadermitarbeitern, diesen Führungsleuten, die Instrumente gibt. Und dort sind wir schon auch der Ansicht, es ist wirklich wichtig, dass man Instrumente hat, dass man bei der Führung vielleicht auch weiss, welche sind die richtigen Fragen. Aber wie führe ich auch die Gespräche? Das sind schwierige Gespräche, die sie führen. Also so ein bisschen checklistenmässig. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Und wie gesagt, darum tun wir als Verband eigentlich jetzt den Arbeitgeber dort auch wirklich die Instrumente geben und sie auffordern, dass sie sie auch brauchen.
Merci vielmals, Frau Lützuschab. Danke, Herr Furger. Das war etwas, was ihr angestossen habt. Seid ihr zufrieden?
Es geht mir noch, darf ich noch ein paar Sekunden.
Ja.
Es geht mir darum, dass wir vor allem der Bereich der Soft Skills, von der Empathie her, von der Einfühlungsvermögen, da fehlt es bei den Leuten heute. Wir haben wenig Leute, die Kapazitätsfreiheit, weil wir so unter gerade die Kaderleute unter so einem Druck unterstehen. Es geht um den Mensch. Wir müssen den Mensch wieder im Mittelpunkt stellen.
Merci vielmals, Herr Furger.
Ich gehöre nicht irgendwo dazu, sondern aber es ist ein Anliegen, das ich tagtäglich erfahre und hier das sehr wehtut.
Dazu haben wir auch noch einen Online-Kommentar, Jessica Francis.
Der Christoph Biecher aus Zürich hat ins Studio geschrieben, und zwar schreibt er, er habe in den 90er und später fürs HR verantwortlich geschafft. Und damals war es so, dass HR für ganz viele von diesen positiven Aspekten verantwortlich war. Das fände ich fehle ein bisschen. Jetzt sei es mehr dafür auch verantwortlich, dass sie wieder Projektaufträge rausgeben und auch Sachen zulösen, wie zum Beispiel, dass man keine festen Anstellungen mehr gibt und eigentlich negative Aspekte einlässt, gibt in Firmen, was früher noch nicht so war.
Ist der Mensch aus dem Zentrum rausgerückt von diesem ganzen Arbeitsprozess?
Vielleicht nicht, aber er wird vielleicht schon ein bisschen zum Teil stark zu einer Ressource gesehen, oder? Und weniger als Person an sich. Aber ich möchte etwas anderes von diesem Online-Kommentar aufnehmen. Es ist mir nämlich noch etwas Wichtiges, nämlich dass vermehrt befristete Arbeitsverhältnisse rausgegeben worden ist. Ist gesagt worden, ist im HR unterstellt worden. Das ist etwas, was sich tatsächlich auch der Zahlen belegen lässt. Und das ist etwas, was tatsächlich auch Stress verursacht bei den Leuten, einfach weil es eine grosse Unsicherheit hat. Also wir stellen auf der einen Seite fest, dass bei den Jungen dort, ist der Berufseinstieg, der findet oftmals in befristeten Anstellungsverhältnissen statt, Stichwort Praktika zum Beispiel, eine Unsicherheit, oder kaum hat man angefangen damit, weiss man, in 6 Monaten ist fertig, also muss sich schon wieder um das Nächste kümmern. Das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite bei den älteren Arbeitnehmenden haben wir die Unsicherheit da. Dort ist die Unsicherheit mehr, weil man einfach schon relativ gut weiss, wenn man heute aus dem Arbeitsprozess rausgeht, als 50+, wird es unglaublich schwierig, den Weg zurück wieder zu finden. Und das sind natürlich Sachen, die auch in dem Sinn Stress verursachen und, wie es angetönt wurde im Online-Kommentar, natürlich auch gedreht wird von den Arbeitgebern oder sogar vorgelebt wird, gefordert wird, dass man solche Anstellungsverhältnisse schafft.
Frau Lützuschab vom Arbeitgeberverband, also der Bewegungsspielraum für die Angestellten wird auch immer kleiner.
Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass man sagt, der Bewegungsspielraum wird kleiner.
Auch aufgrund von dem, was der Herr Fischer vorhin erwähnt hat.
Was sicherlich richtig ist, ist, in die heutige Zeit oder die heutige Art zu arbeiten, die hat sich sicher verändert. Und wir sind jetzt auch gerade in einer Zeit inne, wo alle sich ein bisschen fragen, und da gehören auch die Arbeitgeber dazu, die Digitalisierung und die Vernetzung und auch Umbruch. Und was kommt da so auf uns zu? Und haben wir zukünftig neue Arbeitsformen? Und haben wir neue Hilfsmittel? Und dort auch wird es natürlich verschiedene Mitarbeitende geben, die Veränderungen, und das hat ja der Psychiater in der Antwort angesprochen, die Veränderungen, die hier jetzt wahrscheinlich mal mindestens im Raum stehen, und sie werden nicht überall gleich kommen, halt auch wieder eine Unsicherheit auslöst. Aber die Unsicherheit, die gehört jetzt natürlich dazu. Also man wird nicht können verhindern, dass man natürlich jetzt die neuen Instrumente einsetzt, dass man immer wieder mal etwas Neues wird müssen lernen. Und ich denke, was dort einfach wichtig ist, ist, und das ist sicher berechtigt, einerseits die Kultur, aber andererseits halt auch wieder hier die Information, dass man vorausschaut, dass man den Mitarbeitern vielleicht auch immer wieder mal sagt, wo sie stehen. so gut und so schlecht, wie denn die Kritik halt auch sein kann. Und auch da, glaube ich, sind Arbeitgeber halt manchmal zum Teil auch noch zu wohlwollend unterwegs, weil man sagt ihnen spätestens beim Zeugnis, sie wohlwollend und sagt es nicht irgendwie zu kritisch. Also sind sie dann vielleicht bei der Kritik eben auch zu wohlwollend und zeigen nicht auf, wo der Mitarbeiter steht und auch merkt das vielleicht auch und dann wird er wieder verunsichert.
Zu wohlwollend, das ist ein Stichwort, das ich gerne überspielen möchte, zum Gabriel Fischer vom Arbeitnehmerdachverband Travail Suisse.
Es hilft sicherlich niemandem, wenn man irgendwelche positiven Beurteilungen abgibt, die aber eigentlich nicht dem entspricht, was gefühlt wird. Also ich würde jetzt, da habe ich auch lieber Klartext geredet, auch wenn es vielleicht im Moment hart massiv für einen Arbeitnehmer, wenn es kombiniert ist mit einer Hilfestellung. Wenn man sagt, eben, das ist jetzt wirklich, hier ist etwas nicht gut gelaufen, da muss man nicht zufrieden sein, das ist gut, aber dann muss man dann einen Weg aufzeigen, wie führt man die Person wieder dorthin, was zufriedenstellende Ergebnisse gibt.
Zu der Jessica, Online-Redaktorin vom Forum, da ist etwas reingekommen.
Es hat einen spannenden Kommentar, der genau das unterstreicht, was Frau Lützelschwab gesagt hat, und zwar die Veränderungen, die so bedrohlich wirken. Der Matthias Sperre sagt, ein weiteres Problem, das Stress auf die Mitarbeiter auswirkt, seien die neuen flexiblen Bürowelten. Und so beschreibt er dann, wie in seinem Grossraumbüro hat niemand mehr festen Arbeitsplatz, jeder hat nur noch sein Fächli. Und er beschreibt die Strukturen so, dass er sagt, es hat nicht mehr für alle genug Platz. Und er sagt, er glaube, dass das die Zahl der zukünftigen Mitarbeiter sei, die hier im Büro noch Platz haben. Also quasi, wer zu spät kommt, hat keinen Platz und wird dann vielleicht irgendwann nicht mehr gebraucht.
Zumindest ein komisches Signal. Erkennt ihr da etwas, eine Funke Wahrheit in Gabriel Fisch?
Wahnsinnig viele Rückmeldungen immer bei unserer Seite, wenn solche sagen, dann bauliche Massnahmen irgendwo passieren. Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt gemischte Meinungen dazu, aber bei uns ist es schon eine klare Tendenz, dass das von den Arbeitnehmenden nicht wahnsinnig geschätzt wird. Also die Grossraumbüros ohne fixe Arbeitsplätze, wo eben genau so der Erste kommt, sitzt noch immer her und der Letzte, der kommt, muss dann noch den Platz neben der Lüftung nehmen oder hat dann plötzlich gar keinen Platz mehr. Ist vielleicht ein bisschen zugespitzt formuliert, aber ist etwas, was doch immer bei uns zu grossen Unmutsäußerungen von der Arbeitnehmenden führt.
Ist einfach so, Daniela Lützelschwab.
Also ich kenne das umgekehrt, dass man natürlich auf der anderen Seite heute auch sehr viele Mitarbeitende hat, die sehr viel auswärts sind, eigentlich sehr selten an ihrem Arbeitsplatz sind. Und wenn ein Unternehmen dann natürlich sicher so vor einem Kostendruck steht und sich einfach überlegt, macht das eigentlich Sinn, dass ich jetzt immer regelmässig irgendwie 10, 20 Arbeitsplätze habe, die leer sind, weil der Mitarbeiter eben gerade beim Kunden ist und er dann vielleicht sagt, nein, ich brauche doch die Arbeitsplätze gar nicht. Also dass er dann so eine Regelung einführt und sagt, die 10 Plätze, die tue ich jetzt nicht mehr fix belegen und wenn dann die Mitarbeiter da sind, dann haben sie ohnehin einen Platz. Aber das soll kein Zeichen sein. Das würde ich jetzt also selber also völlig nicht verstehen, wenn das ein Zeichen sollte sein, dass es der Mitarbeiter sollte selber merken, dass er da überflüssig ist, weil das ist offensichtlich ein Fehler im Führungsverhalten. Also entweder habe ich dann 10 Leute zu viel und dann muss ich halt früher oder später anstehen. Aber zu warten, bis irgendjemand vielleicht glaubt, merkt oder denkt, er könnte ja künden, weil wegen seinem fixen fehlenden Arbeitsplatz er zu viel ist. Also das nehmen wir jetzt mal nicht an, dass das typische Fall ist im Unternehmen.
Und einen Blick auf
ist. Nein, das ist wahrscheinlich nicht der typische Fall, da hat er recht, Frau Lützelschwab. Aber ich denke, wo man den Bogen kann spannen kann zum Anrufer, den man vorher hatte, oder dass man mir aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise überzeugen, dass man sagt, ja, man hat leere Plätze, die es nicht braucht, also legt man die zusammen und kann so irgendetwas unter dem Kostendruck etwas sparen. Aber das ist ja genau vielleicht das, was vorher ist angesprochen wurde, damit es nicht mehr der Mensch im Zentrum steht. Oder? Es steht nicht mehr der Mensch im Zentrum, der einen Arbeitsplatz braucht, was ist. Sagen Sie jetzt wieder ein bisschen überspitzt, ein Plätzchen braucht, sondern es steht die Überlegung dahinter, wie viele Plätze brauche ich denn im Durchschnitt und die können sich dann schon selber organisieren und dann müssen sie halt noch ein bisschen früher kommen, dass sie ihren Platz bekommen.
Spielt das denn auch eine Rolle bei dieser Thematik Homeoffice, also dass man von daheim aus arbeiten kann?
Das ist eine der Problematiken. Also Homeoffice kann man wieder, da hat es gute Aspekte und schlechte Aspekte. Leider stellen wir eben genau das fest, was jetzt gesagt ist worden. Man tut Plätze im Büro verkleinern, dass es in dem Sinne nicht mehr für alle lenkt, oder vielleicht schon noch für alle, aber einfach nicht mehr vorteilhafte Plätze für alle. Es tut so den Druck erhöhen, dass man jetzt Homeoffice wählt. Und also ein erzwungenes Homeoffice ist definitiv ein schlechtes Homeoffice.
Weniger pendeln, weniger Stress. Daniela Lützelschwab, Homeoffice ist die Erfindung von unserer Generation. Das ist doch etwas, wo der Horizont auftut?
Also es gibt viele Rückmeldungen natürlich von Mitarbeitenden, die insbesondere, wenn sie einen längeren Arbeitsweg haben, die das natürlich absolut als grossen Vorteil betrachten, dass sie ein, zwei und am liebsten noch mehr daheim arbeiten können. Einfach weil einerseits müssen sie dann nicht irgendwie stundenweise hin und her pendeln. Auf der anderen Seite haben sie vielleicht das Thema von der Vereinbarkeit, Beruf und Familie. Also ich kann am Morgen später aus dem Haus und kann meine Kinder gehen lassen. Ich kann dann arbeiten. Über den Mittag, wenn sie heimkommen, kann ich sie so timen, dass ich dann eben auch gekocht habe und muss jetzt nicht noch an den Arbeitsplatz reisen. Also von dem her, Homeoffice oft bieten Anliegen von Mitarbeitenden, die das wünschen und die das durchaus als auch schlecht finden, wenn der Arbeitgeber zum Teil das einfach nicht gibt.
Gabriel Fischer, ist Homeoffice das Rezept für eine bessere Work-Life-Balance?
Ganz sicher nicht. Das ist,
kann das auch einfahren?
Es kann, in Einzelfällen kann das durchaus positiv sein, aber es ist natürlich aus meiner Sicht schon fast eine gewisse Vereinbarkeitsmehr, die damit immer erzählt wird. Oder wir haben es vorhin gehört von Frau Lützelschwab, man kann es so timen, dass man noch kochen kann, wenn die Kinder kommen. Also ist man jetzt am Arbeiten oder ist man am Kochen oder ist man am Kind betreuen? Ich kenne es aus eigener Erfahrung, das lässt sich nicht kombinieren. Also zumindest bis zu einem gewissen Alter von den Kindern lässt sich das gar nicht kombinieren. Und insofern ist das dadurch verhebt, das für mich auch nicht ganz. Der entscheidende Punkt ist aber wahrscheinlich einfach der, ist es etwas selber gewählt oder ist es etwas aufoktroyiert? Und dort, das werden wir bei vielen Fragen, was um flexible Arbeitsverhältnisse geht, wird das die zentrale Frage sein. Und dort stellen wir halt schon fest, der Arbeitnehmer ist normalerweise ein bisschen an einem schwachen Hebel. Und der hat negative Auswirkungen.
Homeoffice, das löst auch Kommentare aus, Jessica Francis, das können wir vielleicht noch schnell ein bisschen dort bleiben.
Und zwar ganze eine Perspektive, die noch gar nicht genannt worden ist, was aber im Homeoffice natürlich auch dazu gehört, und zwar der Aspekt von der Familie daheim. Eine Familienmutter schreibt, ihre Mann sei im Homeoffice ab und zu und sie erlebt aber dann, wie er aus dem Homeoffice muss troubleshooten, wie er auch in der Ferien immer erreichbar ist und plötzlich die Abgrenzung, was ist jetzt daheim, was ist Ferien und was ist Arbeitsplatz, überhaupt nicht gelingen. Und dass sie früher vor allem in der Ferien wirklich ganz schön gestört hat.
Ja, also ein Stressfaktor offensichtlich auch, Daniela Lützelschwab. Eigentlich der Schuss geht hinten raus.
Also der Punkt ist wahrscheinlich effektiv die Frage von der Abgrenzung, weil Homeoffice und Ferien sind zwei verschiedene Sachen. Ich meine, entweder bin ich in der Ferien und das ist eine Frage von der Regelung, wie ich erreichbar bin. Oder ich bin im Homeoffice und dann gibt es eben die Diskussion, jetzt entweder, dass ich eine flexible Arbeitszeit habe und von dem her mein Arbeitgeber einfach weiss, ich erfülle meine Arbeit und ich organisiere mich und ich gehöre auch zu den Pendlern und kann durchaus nachvollziehen, dass anstatt stundenweise hin und her zu pendeln, es absolut natürlich eine Erleichterung ist, dass man vielleicht auch früher noch zu oben mit der Arbeit fertig ist und dann auch für Privates mal erreichbar ist, wenn man so Homeoffice macht. Aber es ist klar, es braucht Regeln, dass man auch selber sagt, jetzt ist fertig, jetzt habe ich fertig geschafft und nicht das Gefühl hat, weil man es eben daheim macht, hat es keinen Anfang und kein Ende.
Ja, Gabriel Fischer, überfordert man sich manchmal mit dieser Situation Homeoffice? Also eine Quelle von auch so ein bisschen möglichem Stressfaktor?
Ja, ich denke, man überfordert sich tatsächlich manchmal selber, aber man wird natürlich dann einfach auch überfordert. Oder? Also es ist natürlich klar, wenn sich das ganze Team, das ganze Projektteam als Beispiel daran gewöhnt hat, dass man einer Person kann schreiben kann, auch wenn sie daheim ist, weil sie im Homeoffice arbeitet. Es ist klar, dass die Hemmschwelle natürlich drungen ist, dem mal in der Ferien zu schreiben. Es ist für mich augenscheinlich, oder? Und ich habe es ja noch spannend gefunden bei dieser Wortmeldung vorher. Es ist ja nicht die Homeoffice arbeitende Person, die sich darüber in dem Sinne beschwert hat, sondern es ist eben genau die Familie gewesen oder die Frau in dem Moment, die gesagt hat, ja, mich stört es, wenn er eben nicht mehr die Abgrenzung machen kann.
Mhm. Hört man immer wieder, dass einem das einfach stresst. Etwas anderes, was immer wieder auftaucht, ist die permanente Erreichbarkeit. Also das Handy ist im Hosensack, sogar beim Joggen, und man hat das E-Mail und damit auch das Büro immer gerade wieder bei sich. Wer kennt das nicht? Die Frage ist einfach, ist man selber schuld, wenn man das Büro immer mit sich umträgt oder nicht? Wie steht ihr zu dieser Frage, von dieser Möglichkeit, dass man eigentlich mit der permanenten Erreichbarkeit eigentlich auch permanent unter Strom sein? Daniela Lützelschwab.
Also durch die Hilfsmittel, die wir heute natürlich haben und die auch für viele Mitarbeitende ganz entscheidend ist, dass wir es haben. Also wir können über das Handy unsere Mails lesen, wir haben unsere Tablets, wir haben unsere Laptops. sind wir erreichbar und für viele Mitarbeitende ist das Voraussetzung, dass man das Instrument hat. Weil man das Instrument hat, kann man natürlich auch zu jeder Zeit sehr einfach überall nachschauen, ob noch ein Mail gekommen ist. Man weiss im Moment, wo es irgendwie so bimmelt, dann nicht ist es privat oder geschäftlich. Also gehe ich doch schnell schauen. Und vielleicht, wenn es geschäftlich ist, schaue ich auch noch rein. Also auch da würde ich sagen, was das Geschäft betrifft, es braucht in dem Sinn Regeln. Es ist richtig, dass der Arbeitgeber seine Erwartung klar formuliert, dass der Mitarbeiter nicht glaubt, er müsse am 11 Uhr zu Nacht auch noch mal schnell schauen, ob nicht der Chef geschrieben hat. Also das ist sicher richtig, dass man klar formuliert, was man will. Aber dann muss der Mitarbeiter natürlich auch konsequent sein. Wenn sein Chef gesagt hat, ich erwarte nicht, dass du zu oben immer alles irgendwie lesest, dann muss er sich natürlich zwischendurch auch mal sagen, nein, ich bin jetzt zwar neugierig und möchte gerne lesen, was in dem Mail reingekommen ist, aber ich lese es nicht. Sondern ich gehe jetzt schlafen, weil die Erholung, die brauche ich. Weil wenn ich mich eben nicht erhole und noch bis nachts chatte, dann bin ich logischerweise am Morgen müde.
Also dann Lutz Schwab setzt auf Eigenverantwortung, Gabriel Fischer. Kann man den Bau annehmen?
Ich kann bis zu einem gewissen Grad kann ich zustimmen. Ja, es ist schlussendlich hat man eine gewisse Eigenverantwortung auch drin, den Moment zu finden, wo man sagt, jetzt ist gut. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Erwartungshaltung, die irgendwo durchformuliert wird. Ich habe es vorhin schon gesagt, wie beim Homeoffice, wenn man sich daran gewöhnt, natürlich. Dass man jemanden, der daheim ist, noch mit Mails, ich sage jetzt, belästigen oder einspannen, wie man dem sagen will, oder mit Telefonanrufen. Und gleichzeitig auch weiss, man hat kurze Fristen, man hat kurze Deadlines in den Projekten, weil man ist ja ständig erreichbar. Dort tut man auch am Abend das dementsprechend noch machen. Dort ist natürlich eine Erwartungshaltung, die mitschwingt.
Ihr hört das Forum auf SRF1. Die Arbeitswelt ist in Veränderung und die Leute, die leiden darunter, weil die Arbeitswelt sich dann verändert. Flexibilisierung der Arbeitszeit, das ist ein grosses Thema, wo wir zum Schluss noch schnell darauf zu sprechen kommen. Es gibt Vorstöße im Parlament, einen, der mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit für Kader und Spezialisten verlangt, also eine Zeiterfassung, die man abschaffen möchte, einen, der Arbeitszeitregeln selber lockern will, also dass die Arbeitszeit auf das Jahr raus stimmt, aber vielleicht nicht unbedingt auf die Woche, wo man selber ein bisschen einteilen kann. Gibt jetzt das, Gabriel Fischer von Travail Suisse, mehr Freiheit, was jetzt da auch passieren sollte, oder mehr Stress?
Ja, das gibt auf jeden Fall mehr Stress, da muss man sich nichts vormachen. Oder? Also Arbeitszeiterfassung als erster Punkt. Ich meine, unsere ganzen Schutzbestimmungen aus dem Arbeitsgesetz basieren darauf, dass man irgendwie erfassen kann, wann hat man geschafft und wann hat man nicht geschafft. Ich meine, die ganze Frage von Überstunden beispielsweise, Überzeit, die wird einfach obsolet in dem Moment, wo man keine Arbeitszeiterfassung hat. Ich habe übrigens eine Frage, die ich allen Leuten stelle, die von dem reden, und mir noch nie jemand beantworten konnte, ist, wir promoten immer, dass man Teilzeit arbeiten soll. Also wir wollen auch, dass Frauen stärker im Arbeitsmarkt tätig sind. Teilzeitarbeit. Wie ist eine Teilzeitarbeit ohne eine Arbeitszeiterfassung überhaupt machbar? Meiner Meinung nach nicht. Oder? Dann arbeitet man einfach Vollzeit. Und die andere Geschichte, wenn man darum geht, da Arbeitstage auszudehnen bis zu 14, 15, 16 Stunden Tage oder in diesem Zeitraum soll man arbeiten, das beißt sich ganz klar mit der Erholung. Oder? Man kann sagen, man hat zum Beispiel aus der Arbeitslosenversicherung wird einem zugemutet, dass man 2 Stunden Arbeitsweg nimmt. Jetzt kann man sagen, man hat einen 16-Stunden-Tag, einen 17-Stunden-Tag, dann noch 2 Stunden her, 2 Stunden zurück. Wo ist dann noch Zeit, dass man essen und sich schlafen und erholen? Also da passt sich das.
Höhlen solche Vorstösse, so ein bisschen die Freiheiten und so ein bisschen auch meine Rechte als Arbeitnehmer aus, Frau Lutzenschlapp? Oder was steckt da dahinter?
Also vielleicht noch mal zurückzukommen auf das Thema der Arbeitszeitenfassung. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Gewerkschaften haben im 2016 zugestimmt, dass es einen Verzicht geben auf die Arbeitszeitenfassung, weil man klar der Ansicht war, dass das die Gesundheit von den leitenden Mitarbeitenden oder von den Mitarbeitenden, die 120'000 Franken verdienen, dass die das nicht verletzt. Und die Regelungen, die jetzt natürlich im Raum sind, die betreffen genau die gleichen Leute, die man dort angeschaut hat und gesagt hat, es ist für Gesundheit zumutbar. Man hat aber damals gesagt, es braucht einen sogenannten Gesamtarbeitsvertrag. Und der Gesamtarbeitsvertrag, der kennt halt jetzt nicht jede Branche. Es gibt vor allem die neuen digitalen Branchen, die sind nicht so wie die Industrie vielleicht noch mit dem Gesamtarbeitsvertrag unterwegs. Aber die haben natürlich bei den Mitarbeitenden genau die gleiche Situation. Also dort ist ja doch schon ein bisschen ein Unverständnis jetzt auch, dass man für die einen Leute das Gefühl hat, das ginge, jetzt auch von der Seite der Gewerkschaften hat, das ginge, das schadet der Gesundheit nicht und jetzt bei den anderen geht es nicht. Wo und das andere vielleicht ja. noch schnell, wenn ich darauf antworte, dass mit dem Arbeitszeitrahmen, wo der Herr Fischer vorhin das Beispiel gemacht hat, man muss schon sehen, das ist ein Vorstoß, das tut ja in keiner Art und Weise die Arbeitszeit erhöhen, sondern es ist das Thema, dass wenn ich jetzt als Mutter am Morgen aufstand, am 7. schnell meine Mails prüfe und schnell schaue, ist noch irgendetwas reingekommen durch den Tag und dann aber nicht arbeiten, sondern vielleicht meine Kinder noch zu Morgen mache und sie gehen dann in die Schule und das führt dann dazu, dass ich dann am Abend noch Arbeit will erledigen, weil so kann ich mich am besten organisieren. Dann heisst der heutige Arbeitszeitrahmen, dass am 9. fertig ist. Also egal, wie viel ich geschafft habe, am 9. ist fertig. Und dort hören wir natürlich schon das Bedürfnis relativ oft, dass jemand sagt, der Rahmen, der sprengt, weil wenn dann die Kinder im Bett sind, dann möchte ich gerne meine Mails noch machen und genau dann brauche ich eben noch ein paar Stunden. Aber das ändert nichts am Volumen der Arbeit, die ich leiste.
Tut ihr da zu kritisch heranschauen?
Nein, ich glaube, das ist genau eben die Frage. Man hat es gehört bei Frau Lützelschwab, oder am Morgen tut die Frau noch die Mails checken und am Abend will sie noch etwas weiterarbeiten daheim. Ich glaube, das ist nicht trotz allem nicht die Realität, die von der Arbeitswelt so abgebildet wird. Die Realität ist doch noch, dass man relativ starke nördliche Gebundenheit hat von der Arbeitsstelle. Und dann braucht es eigentlich den grossen Rahmen gar nicht. Und vielleicht noch als grundsätzliche Bemerkung. Wir haben ein Arbeitsgesetz, das gilt grundsätzlich für alle und auch Ausnahmebestimmungen. Was jetzt aber soll gemacht werden, soll quasi für alle geändert werden, nur weil es vielleicht irgendwo tatsächlich eine Frau mal geben will, die morgen um 7 Uhr ihre E-Mails checkt und am Abend um 10 Uhr noch weiterarbeiten dran.
Ein Satz zum Schluss noch vom Forum. Wir steuern quasi auf den 1. Mai zu. Und das ist eine Flexibilisierung, die im Raum steht in der Arbeitszeit. Eine Frage an euch, Daniela Lützelschwab. Was macht ihr für eure Work-Life-Balance als Schlusswort hier im Forum?
Also wenn ich jetzt hier heim komme, stelle ich fest, das ist viel, viel später als normal. Also habe ich bereits schon beim Büro angekündigt, morgen wird es dann auch später als normal. Also ich werde schauen, dass ich meine Zeit habe.
Gabriel Fischer von Travail Suisse.
Work-Life-Balance ist natürlich etwas, das man bis zu einem gewissen Grad selber machen kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ich habe Gott sei Dank einen Arbeitgeber, der mir das ermöglicht, da erstens klare Regelungen, wenn geschafft wird und wenn nicht, und zweitens noch grosse Freiheit dazu.
Das war das Forum. Schaffen wir, bis wir krank werden. Die Diskussion geht weiter in der Arena morgen Abend. Macht uns der Job kaputt? Morgen fahrt ihr mehr nach dem 10 vor 10 im Fernsehen auf SRF1.
Nach allem, was...
SRF 1 Forum.
Im Forum diskutiert Herrn Daniela Lützelschwab vom
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.